Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Pfingsten gilt als Geburtsstunde der Kirche, als Fest des Glaubens, der Verkündigung und großer Gewissheiten. Und ausgerechnet an diesem Feiertag gerät nun ein anderer moderner Glaubenssatz massiv unter Druck. Die Erzählung von der unmittelbar bevorstehenden Klimaapokalypse. Jahrelang haben drastische Warnungen die öffentliche Debatte dominiert, Politik, Medien und prominente Klimaforscher haben Szenarien vom nahenden Kollaps gezeichnet, vom Ende des Wohlstands und von einer angeblich alternativlosen Transformation unserer Wirtschaft. Besonders das Extremmodell RCP 8.5 wurde zum zentralen Bezugspunkt der Klimadebatte. Doch inzwischen wird genau dieses Szenario international zurückgestuft. Selbst führende Klimaforscher räumen ein, dass die damaligen Annahmen so nicht mehr haltbar sind. Die politischen und wirtschaftlichen Folgen dieser Dramatisierung sind aber schon spürbar und die haben wir alle zu tragen. Wie belastbar waren die großen Warnungen tatsächlich? Wie politisch ist die Klimadebatte geworden und welche Konsequenzen ergeben sich jetzt aus diesen Erkenntnissen daraus für Deutschland? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Christoph Kanne, Energieexperte und Sprecher der Initiative Vernunftkraft. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Danowski. Ich grüße Sie.
Herr Dr. Kanne, warum sorgt die Debatte um dieses Szenario RCP 8.5 gerade jetzt erneut für so viel Aufmerksamkeit?
Zum einen ist das ein wichtiger wissenschaftlicher Punkt, dass jetzt mal die klimawissenschaftliche Community deutlich gesagt hat, dieses Szenario entspricht nicht einer wissenschaftlich vertretbaren Realität. Das ist insofern auch ein wichtiger Meilenstein, als dass mit klimawissenschaftlichen Extremszenarien gerade in der deutschen Debatte sehr intensiv gearbeitet wurde. Da gibt es vor ein paar Tagen ein sehr interessantes Interview von dem deutschen Klimawissenschaftler Hans von Storch, der dort sehr deutlich gesagt hatte, dieses Modell war die extremste Art, Klimaveränderungen zu modellieren. Es war aber de facto nie realistisch gewesen. Dennoch kam ein sehr großes Bedürfnis auf, gerade in der deutschen Wissenschaft und der die Wissenschaft begleitenden Kommunikation, den Medien, sich dieses Modell und seine Folgen herauszunehmen, um eine, ja, neudeutsch würde man sagen, Awareness zu schaffen. Das heißt, man braucht da auch diese katastrophisierenden Szenarien, um dieses Bewusstsein in der Klimadiskussion zu schaffen. Herr von Storch hat das sehr, sehr kritisch in diesem Cicero-Artikel dort kommentiert. Er hat wortwörtlich gesagt, dass dahinter die Motivation gestanden hat. Wenn man die Öffentlichkeit stärker erschreckt, entsteht am Ende eine effizientere Klimaschutzpolitik. Das heißt, man kann das auch ein Stück weit als einen Sündenfall betrachten. Das heißt, die Wissenschaft ist, wenn man keine unlauteren Motive unterstellt, hat sie sich selbst in einen Handlungsdruck gebracht. Ich möchte aus meinen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch öffentlichen Handlungsdruck erzeugen. Das kann ich am besten tun, indem ich die extremsten Modellierungen aufzeige, indem ich also den Worst Case betrachte. Und das ist in der deutschen Öffentlichkeit geschehen.
Okay, jetzt wollen wir aber nochmal einen Schritt zurück machen. Ich denke mal, viele Menschen wissen überhaupt nicht, was genau dieses RCP 8.5 ist. Was ist das genau, worüber wir jetzt sprechen und worauf sich auch alle gestürzt haben?
Dieses Modell RCP 8.5 ist eins von mehreren Modellen, das die Klimawissenschaft sich als Modellierungsstandards gegeben hat. Das heißt, man hat verschiedene Szenarien entwickelt von es geht weiter wie bisher, nennt man noch Business as usual mit den gleichen CO2-Emissionen. Oder es die CO2-Emissionen verstärken sich sogar, oder es gibt moderate Anstrengungen, es gibt gravierende Anstrengungen. So kann man also verschiedene Szenarien sich überlegen. Man hat diese dann international normiert und so entstanden diese Szenarien. Das heißt, dieses RCP 8.5 ist da eines von vielen. Und es war das Extremste, weil es hat vorausgesagt, dass sich die Temperatur bis 2100 gegenüber einem Referenzpunkt vor 100 Jahren um 5 Grad dann erhöhen wird. Wenn man es aus einer wissenschaftlichen Sicht betrachtet, ist es nicht unvernünftig, auch mit extremen Szenarien zu arbeiten, weil dann kann man am deutlichsten den Effekt von Einflüssen damit studieren, in dem Fall des anthropogenen Einflusses auf das Klima. Das ist also nicht das Thema. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist es durchaus legitim, so eine Obergrenze zu identifizieren, die dann auch eine gewisse faktische Klarheit bringt, was die Einflussfaktoren sind. Nur wenn man dann hingeht und dann sagt, dieser Worst Case ist der Standardfall des Business as usual, dann wird es schwierig. Und dieser Punkt wird auch eigentlich schon länger kritisiert in der wissenschaftlichen Diskussion.
Aber wenn es bekannt war, dass es eigentlich der Extremfall war, wie kam es dann dazu, dass dieses Extremmodell über Jahre als wahrscheinlichster Entwicklungspfad dargestellt wurde?
Das hat mit Sicherheit damit zu tun, mit dem, was Herr von Storch gesagt hatte, um dann den Handlungsdruck zu erzeugen. Dieser Handlungsdruck hat sich dann gezeigt in der medialen Diskussion, in den Demonstrationen von Fridays for Future, in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und in den anschließenden Klimagesetzen, die dann insbesondere von der Ampelregierung getroffen worden sind. Also all das hatte so einen gemeinsamen Gleichklang gehabt. Es droht uns eine Katastrophe und deswegen müssen wir jetzt handeln.
Und welche Rolle haben Medien und Politik bei dieser Verbreitung des Szenarios gespielt?
Das liegt manchmal in der Natur der Medien, dass man aus einem gewissen Clickbait-Charakter heraus halt auch knackige, aufsehenerregende Schlagzeilen haben will. Das ist nicht nur in der Klimadiskussion so, aber es war vielleicht in der Klimadiskussion in besonderer Weise der Fall. Und es war auch ein sehr perfide Vorgehensweise für all diejenigen, die zu etwas mehr Nüchternheit und Realitätssinn dort gemahnt haben, die gesagt haben, stürzt euch nicht ausschließlich auf den Worst Case, weil wenn eine solche Apokalypse dann im Raum steht, dann ist jeder, der da einen ökonomischen Einwand dann einbringt, ist dann schnell der Unverantwortliche oder gar der Klimaleugnung. Das ist also ein Duktus, den wir in der öffentlichen Diskussion in den letzten 10 Jahren sehr deutlich gesehen haben und der gerade hier in Deutschland überaus geprägt war.
Und was ist jetzt die Wendung bei uns hier in Deutschland? Also warum sprechen mittlerweile auch Mainstream-Wissenschaftler oder Leute, die sich dazu geäußert haben, viel seichter und nicht mehr so katastrophisch und nicht mehr so warnend darüber?
Also wenn wir die wissenschaftliche Diskussion erst einmal neutral aufnehmen, dann kommt man zu der Erkenntnis, dass nicht dieses 8.5-Szenario der Business-as-usual-Standard ist, sondern ein moderateres 4.5-Szenario. Das sagt dann, wir haben nicht eine Erwärmung von 5 Grad, sondern wir haben eine Erwärmung, die liegt bis 2100 ungefähr bei 2,6 bis 2,7 Grad. Das ist so der Mittelwert, wobei man da immer wissen muss, diese Klimamodelle haben eine sehr, sehr hohe Standardabweichung. Also wenn man sagt Mittelwert 2,6 bis 2,7 Grad, dann liegt die Spannbreite von 2,1 bis 3,5 Grad. Das heißt, dass die Spannbreite, die sich zum einen aus der Unsicherheit dieser Modelle ergibt, aber auch dadurch, dass diese Modelle für unterschiedliche geografische Regionen der Welt auch unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen. Aber die Quintessenz lautet eigentlich, es sind nicht mehr 5, es sind 2,7 Grad. Und von diesen 2,7 Grad haben wir schon 1,2 Grad passiert. Das heißt, bis 2100, also immerhin knapp 75 Jahre, wird die Durchschnittstemperatur nochmal um ein anderthalbes Grad zunehmen. Das bedeutet nicht, dass damit der Klimawandel widerlegt oder abgesagt ist. Das wäre dann genau die andere Seite zum Katastrophismus. Aber es bedeutet, dass der ein sehr viel geringeres Ausmaß hat. Und dann bedeutet es vor allen Dingen für die politische Diskussion, ist ein sehr harter Klimakurs, den man jetzt auch als noch viel härtere Deindustrialisierung in Deutschland sieht. Ist der denn wirklich gerechtfertigt? Ist denn ein Szenario, das jetzt wesentlich milder ist, rechtfertigt dies eine solche Vorgehensweise? Ohne Frage steht da ein Klimawandel nach wie vor als eine Herausforderung da, aber es ist nicht mehr der globale Untergang, sondern es ist eher eine handhabbare Zivilisationsaufgabe, die da vor uns steht. Und wenn wir die derzeitigen Probleme Deutschlands sehen, dann ist das im Moment tatsächlich nicht mehr unser größtes Problem. Das muss man erst einmal rational so feststellen.
Jetzt gibt's aber dann Leute, die sagen, schaut her, obwohl nicht alle mitgemacht haben. Es war das kleine Deutschland und Österreich, die 1-2% CO2-Ausstoß und so weiter hatten. Wenn jetzt auch noch die USA und China mitgemacht hätten, dann wären wir ja noch viel erfolgreicher. Also schreiben die sich das jetzt nicht doch auf die Fahne und sagen, seht her, es hat doch funktioniert, wir müssen nur noch mehr machen. Ist das nicht die logische Folge?
Also diese Erklärung liest man in diesen Tagen im Moment sehr viel und auch bezeichnenderweise von genau denjenigen, die diesen Katastrophismus in die Diskussion eingebracht haben. Aber sie ist erst einmal wissenschaftlich so nicht zulässig. Der faktische Stand ist der, dass selbst Zecke Hausfaser, das ist einer der renommiertesten Klimawissenschaftler, schon 2020 gesagt haben, dass ist kein realistisches Szenario. Da wurde zum Beispiel in diesem Szenario eine Verfünffachung der Kohlenutzung angegeben. Als Extremszenario kann man dies so postulieren, aber das ist kein realistisches Szenario. Und das ist der Grundtenor, der schon seit mindestens 6 Jahren in der Diskussion ist, hört auf, dieses Thema als ein Business as usual zu betrachten. Genauso nannte sich nämlich auch diese Veröffentlichung von Hausfaser, der dann gesagt hat, nein, wir können da nicht mehr mit diesem Modell weiterarbeiten, insbesondere nicht coram publico. Und das ist eigentlich die Erkenntnis, die man jetzt ziehen muss, nach dem Motto, auch bisherige politische Maßnahmen standen hier unter dem Duktus eines nicht realistischen Modells. Wenn man nun heute sagt, ach, die ganzen CO2-Reduktionsmaßnahmen in Deutschland und in Österreich und in anderen Ländern sind sie schwer zu erkennen, wären dafür verantwortlich, dann ist dies wissenschaftlich so nicht haltbar, sondern die Erkenntnis gibt es A schon wesentlich länger. Sie gibt es eigentlich schon, kann man sie zurückverfolgen in der Literatur bis 2017 und sie hat etwas mit den Grundannahmen zu tun. Und jeder, der jetzt so tut, als wäre dies ein Erfolg der Energiewende, der argumentiert hier nicht ganz, sagen wir mal, faktenbasiert.
Der Klimaschutz ist aber ziemlich in Stein gemeißelt. Das ist auch über das Bundesverfassungsgericht mehr oder weniger so hinkonstruiert worden oder so entschieden worden. Gibt es da möglicherweise Hoffnung darauf, dass es da Antrag auf neue Gesichtspunkte jetzt gibt?
Ob es da Hoffnung gibt, vermag ich nicht einzuschätzen. Ich kann nur einzuschätzen, dass dies dringend notwendig ist. Wenn diese prognostizierte Gefahr in dem Maße nicht mehr vorhanden ist und das ist nun mal jetzt auch eine klare Aussage der Klimawissenschaft, dann verengt sich auch dieser Spielraum für Freiheitseinschränkungen, für Verbote, also für solch weitreichende ordnungspolitische Eingriffe, wie das Bundesverfassungsgericht da der Politik aufgibt, gibt es die wissenschaftliche Rechtfertigung nicht mehr. Von daher ist eine Neubetrachtung dieses Urteils unumgänglich.
Sagte Dr. Christoph Kanne, Energieexperte und Sprecher der Initiative Vernunftkraft. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Danowski.